Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Herzlich willkommen zu unserer Jahresabschlussausgabe von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lisa Mix-Bieber.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid zur letzten Folge in diesem Jahr. Und das können wir tatsächlich schon zum dritten Mal sagen, dass wir eine letzte Folge in einem Jahr aufnehmen.
Stimmt.
Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht hier im Podcast, oder?
Ja, Wahnsinn. Also ich hätte es jetzt auch gar nicht so klar sagen können, Alicia, aber tatsächlich ist es schon das dritte Mal, dass wir einen Jahresausklang hier zusammen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet haben. Aber diesmal haben wir uns auch was ganz Besonderes überlegt und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, denn wir wollen heute nämlich einmal zurückblicken auf ein ja wirklich intensives Glasfaserjahr, kann man sagen, und die Highlights des Jahres besprechen. Wir wollen diskutieren, was hat wirklich Tempo gemacht, was ist politisch passiert, aber auch beim Breko, auch in Sachen Events oder vielleicht auch sonstigen Themen. Und tatsächlich, Alicia, machen wir das heute zum allerersten Mal ohne einen Gast. Fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an, aber ich glaube, wir werden das gut meistern. Denn wir haben es uns jetzt beide mal ganz gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee und ja, freuen uns jetzt darauf, euch einen ja ganz persönlichen Rückblick auf das Glasfaserjahr 2025 zu geben.
Ja, so machen wir das doch. Und ich würde sagen, dann legen wir gleich mal mit den politischen Entwicklungen im ersten Quartal dieses Jahres los. Da kannst du uns, glaube ich, einiges berichten. Und das Jahr begann ja aus der politischen Perspektive ziemlich unüblich, kann man, denke ich, sagen.
Ja.
Und zwar mit einem Wahlkampf und den anschließend folgenden Koalitionsverhandlungen. Also da war richtig viel los zu einer ganz unüblichen Zeit. Und wenn du jetzt auf diese Startphase zurückschaust der neuen Bundesregierung, wie hast du diese ganze Phase erlebt? Mhm. Schon den Wahlkampf natürlich und dann aber auch die Koalitionsverhandlungen mit Blick auf das Thema Digitalisierung und Glasfaser.
Ja, genau, du hast es schon gesagt, Alicia, das Jahr ist etwas anders gestartet, als wir es eigentlich alle erwartet hatten. Denn wenn wir uns zurückerinnern, im letzten Jahr gab es zum Ende des Jahres noch den Regierungsbruch und womit sich abgezeichnet hat, wir werden deutlich früher in die Wahlkampfphase gehen als eigentlich geplant. Aus unserer Perspektive kam das natürlich alles super schnell, aber es war, glaube ich, auch überhaupt nicht verkehrt. Denn man hat schon gesehen, dass eigentlich parteiübergreifendes Thema Glasfaser und Digitalisierung wirklich verhaftet hat und alle das Thema auch bespielt haben in ihren Wahlkämpfen. Also ist erstmal schon mal ein positives Zeichen aus unserer Perspektive. Und was für uns aber noch viel wichtiger und auch entscheidend war, und das wussten wir im Vorfeld noch nicht genau, wie wird sich's abzeichnen, ist aber eigentlich das, was auch nach den Wahlen passiert ist und auch mit der neuen Regierung. Und da muss man ganz klar sagen, dass die neue Koalition aus SPD und Union auch wirklich schnell Taten hat sprechen lassen. Denn es wurde schon direkt, wie auch schon vorher immer mal wieder man gemunkelt hat, ein eigenes Ministerium für Digitales eingerichtet. Und wir haben jetzt dieses Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Es ist jetzt endlich kein Anhängsel mehr von einem anderen Themenbereich. Und das ist wirklich an der Zeit gewesen. Und da haben wir uns als Breko natürlich ganz besonders auch drüber gefreut, dass diesem Thema jetzt endlich auch mal richtig Priorität verliehen wird. Und wir müssen auch sagen, dass der neue Bundesminister für Digitales, Dr. Carsten Wildberger, auch wirklich gezeigt hat, dass ihm das Thema Digitalisierung und Glasfaserausbau wichtig ist. Denn es sind tatsächlich schon viele Themen auch mit auf den Weg gebracht worden. Es wurde schon viel umgesetzt. Darüber sprechen wir ja gleich nochmal etwas detaillierter.
Auf jeden Fall.
Aber das hat schon mal echt, ein positives Signal gesetzt, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und es gab ja dann auch viele schnelle weitere Signale, wo wir dann gleich nochmal drüber sprechen werden. Also echt ein spannender Auftakt und ja auch super interessanter Move, Carsten Wildberger da mit einem ganz anderen Background mal in so eine Ministerposition zu holen. Das hat ja durchaus, muss man sagen, ich glaube auch euch aus der Berlin-Bubble, kann man sagen, ein bisschen überrascht, oder?
Ja doch, hat uns tatsächlich überrascht und natürlich, man munkelt ja vorher immer, wer wird's werden, wer wird jetzt der neue Minister oder die neue Ministerin. Ich glaube, Carsten Wildberger war bei keinem Tipp mit dabei, deswegen wusste man natürlich nicht, was kommt da auf einen zu. Aber ich glaube, jetzt auch zum Jahresabschluss können wir auf jeden Fall sagen, dass es aus unserer Sicht eine super gute Besetzung ist, denn er hat auf jeden Fall einen Veränderungswillen und hat Lust, glaube ich, auch richtig was zu gestalten und was zu bewegen und das merkt man in der Branche auch und das ist, wie gesagt, ein super positives Signal.
Ja. Super gut.
Ja, genau. Aber nicht nur in unserer Berlin-Bubble war zu Anfang des Jahres viel los, Alicia, sondern das erste Quartal war für dich ja auch und für den ganzen Marketing- und Events-Bereich wirklich auch sehr aufregend, während wir uns um die Koalitionsverhandlungen gekümmert haben.
Oh, ja.
Da war dann nämlich bei euch richtig viel los, denn die Glasfaserbranche traf sich am 2. April für die Fiber Days in Frankfurt. Ja, das war ja auch das erste Mal, dass die größte Glasfasermesse, kann man glaube ich schon ganz kurz so sagen, in Frankfurt stattgefunden hat. Und ja, der neue Standort konnte noch mehr Akteure zusammenbringen, Netzbetreiber, Kommunen, Partner aus der Lieferkette und Investoren. Ja, wie hast du denn die Fiber Days und vor allem auch die Vorbereitungen erlebt?
Ja, also das erste Quartal war wirklich ziemlich aufregend für uns, muss man sagen. Die Rückkehr nach Frankfurt hat einfach für eine noch intensivere Vorbereitungszeit gesorgt als sonst, weil wir so vieles einfach nochmal ganz neu denken und neu aufsetzen mussten. Und in den letzten Tagen vorher ist dann, muss man ganz ehrlich sagen, auch wirklich die Nervosität gestiegen, ob wirklich alles so klappen wird, wie wir das konzipiert haben, wie wir natürlich auch mit ganz vielen neuen Dienstleistern uns alles überlegt haben. Und viele, muss man sagen, hatten auch die Atmosphäre in Wiesbaden vorher sehr lieb gewonnen und hatten uns auch immer mal wieder das Feedback gegeben, dass sie sich den Standortwechsel noch nicht so ganz genau vorstellen können. Von daher hatten wir uns da wirklich viel vorgenommen, alle von diesem Schritt zu überzeugen und richtig mitzunehmen. Aber die Location in Wiesbaden war einfach inzwischen eindeutig zu klein. Wir haben ja wirklich schon auf den Fluren Messestände gebaut und selbst da war dann der Platz erschöpft. Und es war auch insgesamt an der Zeit für unsere Aussteller und für unsere Besucher, jetzt mal einen nächsten Schritt zu machen. Und glücklicherweise kann ich jetzt sagen, der Mut zu dieser Entscheidung hat sich mehr als ausgezahlt. Wir konnten jetzt wirklich alle Elemente der Fiber Days in einer gemeinschaftlichen Halle versammeln. Vorher hatten wir zwei Hallen, die auch ein Stück auseinander lagen, dann in einem weiteren Stockwerk Workshop- und Seminarräume, die Flure. Es war sehr verteilt und gestreut. Jetzt haben wir wirklich alles an einem Ort. Das ist richtig schön und dadurch konnten alle Angebote, die wir da so machen und auch die Mitwirkenden noch stärker voneinander profitieren. Das hat, glaube ich, jeder gemerkt, alles war viel enger miteinander verzahnt. Und dann konnten wir mit der Messe Frankfurt auch einige Professionalisierungen für unsere Aussteller umsetzen, die, denke ich, spürbar für Erleichterung gesorgt haben bei dem einen oder anderen. Und da einfach das Leben für unsere Aussteller einfacher und angenehmer machen. Und dann ist Frankfurt auch einfach gut angebunden.
Auf jeden Fall.
Ja. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, um alle Stakeholder inklusive Politik vor allem auf einer Fachmesse zu versammeln und auch die zunehmend internationalen Gäste, die sich ja zum Beispiel beim International Carrier Exchange inzwischen treffen, um die zu empfangen. Ja, und wir sind wirklich immer noch überwältigt vom Besucheransturm, den wir dann erleben durften. In der Form haben wir nicht ganz damit gerechnet, muss man sagen. Und das war wirklich so ein toller Moment für uns als Team, als sich die Messehalle dann am ersten Tag so schlagartig füllte. Und viele Aussteller haben uns auch gespiegelt, dass sie so einen Ansturm und so viele qualifizierte Gespräche bisher selten erlebt haben. Am Ende ist es das, worum es geht auf einer Messe. Von daher ist das für uns richtig schön, dass es so aufgegangen ist und nochmal der Wiesbaden-Aspekt, nicht zuletzt haben wir auch von vielen das Feedback bekommen, dass sie auch den Charme der neuen Messehalle, die ja wirklich nicht eine klassische Messehalle ist, sondern sehr modern und lichtdurchflutet, dass sie diesen Charme schätzen gelernt haben und mehr von der Wiesbaden-Atmosphäre mitgekommen ist, als sie gedacht hätten. Dementsprechend sind wir wirklich glücklich. Natürlich haben wir auch einige Punkte mitgenommen, an denen wir noch arbeiten möchten. Ganz klar, um die zweite Runde in der neuen Halle noch einmal zu optimieren. Da sind wir jetzt auch mit Hochdruck dran und freuen uns richtig auf die weiteren Vorbereitungen, die jetzt echt stark an Fahrt aufnehmen.
Ja, genau, weil man kann es jetzt eigentlich schon raushören, Alicia, denn nächstes Jahr werden die Fiber Days wieder in Frankfurt stattfinden, richtig?
Genau, klar. Also das bleibt jetzt unser Standort und auch unsere Halle, also die Halle 3.1 ist unsere feste Halle, in der wir mit den Fiber Days bleiben, die gut zu uns passt, wo wir alles unterbekommen und da können sich alle weiterhin drauf einstellen.
Ja, und vor allem, wie du auch schon gesagt hast, Alicia, alles an den ja neuen, tollen Formaten auch mit unterbringen können. Denn wir freuen uns natürlich ja auch immer drüber, wenn so viele tolle neue Ideen entstehen. Aber man braucht natürlich auch den Platz und die Kapazität, um all diese Formate mit unterzubringen. Du hast ja schon gesagt, in diesem Jahr war zum ersten Mal der International Carrier Exchange mit dabei, den ich natürlich persönlich auch aufgrund der internationalen Perspektive total gern gesehen habe. Da sind ganz viele tolle Dinge auch fürs nächste Jahr geplant, richtig? Kannst du da schon was anteasern, worauf wir uns freuen können?
Ja, ein bisschen was können wir schon anteasern. Es ist noch nicht alles draußen, muss man sagen. Aber was ja echt gezündet hat, auch war der Fiber Cup, den es dieses Jahr zum ersten Mal als deutsche Meisterschaft gab.
Vielleicht musst du das nochmal kurz erklären, was der Fiber Cup überhaupt ist.
Ja, sehr gerne. Das ist eine Spleißmeisterschaft. Erstmal hatten wir sie jetzt auf deutschem Niveau durchgeführt, wo in mehreren Runden um den Titel gekämpft wird. Und da geht es vor allem bei weitem nicht nur um Geschwindigkeit. Das ist nur ein kleiner Baustein, sondern es geht um ganz viele Qualitätskriterien, die da von Gutachtern geprüft werden. Denn das ist ja auch was, wofür wir total einstehen als Breko-Qualität im Ausbau. Das wollen wir mit so einem Wettbewerb eben sichtbar machen und fördern. Und das ist auch ganz im Sinne vom Holger Gohlke, den ich hier unbedingt erwähnen muss, der dieses Projekt initiiert hat und auch organisiert mit uns zusammen. Und wir hatten gleich letztes Jahr mehr Bewerber als Teilnehmerplätze.
Wahnsinn.
Es gab einen richtig spannenden Wettbewerb. Also der ganze Bereich war wirklich geflutet von Zuschauern. Das hat viele angezogen und interessiert. Und jetzt im nächsten Jahr gibt es den nächsten Schritt, nämlich die Europameisterschaft. Also wir gehen nochmal ein Level höher.
Wirklich cool.
Das wird echt international, natürlich auch nochmal hochwertiger in der Qualität des Wettbewerbs. Und ich denke, da kann man sich wirklich drauf freuen. Natürlich ist auch das Rahmenprogramm nochmal ein bisschen neu aufgesetzt. Also da gibt's viel zu erleben. Und ansonsten fällt mir gleich noch was Zweites ein, weil es mich persönlich auch in meiner Arbeit gerade sehr beschäftigt. Und zwar wird das Thema Rechenzentren einen neuen, relevanten Platz einnehmen auf den Fiber Days nächstes Jahr. Ist ja generell ein Bereich, der auch in unserer Verbandsarbeit an Wichtigkeit gewinnt. Und dementsprechend gibt es dazu eine eigene Themenfläche in Zusammenarbeit mit dem Eco-Verband, die Eco Data Center Plaza. 2 Tage, richtig viel Programm inhaltlich, aber auch eine Data Center Lounge, wo sich mit dem Eco zusammen einige präsentieren und auch noch in Ständen drumherum versammeln, die das Thema Data Center gemeinsam voranbringen wollen. Und ich glaube, das wird auch für viele Besucher und andere Ausstellende nochmal ein wichtiger Anlaufpunkt, um da gemeinsam zu diskutieren, wie es bei dem Thema weitergehen soll.
Ja. Es sind wirklich richtig tolle neue Themen, auf die wir uns dann freuen können. Also ich auch wenn es noch viel zu tun ist und wir noch ein bisschen was zu tun haben, freue ich mich jetzt schon darauf und kann es eigentlich kaum erwarten, bis es dann soweit ist mit den Fiber Days, weil wirklich ein tolles Programm auf uns und auf alle Gäste wartet.
Ja, nein, also wir freuen uns auch riesig und es ist echt schön, dass wir jetzt so richtig stark in die Vorbereitungen einsteigen können.
Ja, absolut.
Genau. Ja, aber ich glaube, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter bewegen im Jahr und Richtung Sommer wandern, in den Juli ganz konkret. Wir erinnern uns, dass in der Zeit von Frühjahr bis Sommer natürlich viel über die ersten 100 Tage der neuen Regierung gesprochen wurde. Während Reformen für den Herbst angekündigt wurden, konnte das neu geschaffene BMDS bereits erste Erfolge aufweisen. Das ging ja ziemlich schnell, zum Beispiel mit der ersten TKG-Novelle. Da wurde der Netzausbau endlich bis 2030 als überragendes öffentliches Interesse festgeschrieben. Darauf hatten wir sehr lange gewartet und auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, bis es dann soweit war. Also in der Vorbereitung für diese Folge habe ich mir wirklich gedacht, man hätte mal einen Counter mitlaufen lassen müssen, wie oft wir hier im Podcast wieder drüber gesprochen und überlegt haben, wann es jetzt wirklich soweit sein wird.
Das waren schon einige Male auf jeden Fall, ja.
Ja, wie ordnest du diese Entscheidung aber denn rückwirkend ein? Also wie groß ist die Hebelwirkung dieses überragenden öffentlichen Interesses, Beschlusses für konkrete Projekte, für Verwaltungspraxis und Investitionssicherheit letztendlich? Beziehungsweise was kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon dazu sagen?
Ja, ja. Also erstmal würde ich sagen, ja, es wurde auf jeden Fall sehr viel über die 100 Tage der ersten Regierung gesprochen. Das ist ja auch so üblich, dass ganz viele neue Regierungen erstmal ein 100-Tage-Programm haben. Aber man muss tatsächlich sagen, dass dann festgestellt wurde, dass der Zeitraum bis zur Sommerpause ja eigentlich kürzer ist und deswegen dann doch von den ersten 60 Tagen der neuen Bundesregierung gesprochen wurde. Natürlich auch nicht ganz einfach für die neue Bundesregierung so schnell auch schon Entscheidungen auf die Straße zu bringen. Aber sie hat es tatsächlich geschafft. Wie du auch eben schon gesagt hast, die erste TKG-Novelle mit der Definition des Netzausbaus als im überragenden öffentlichen Interesse wurde dann echt schnell auch umgesetzt, hat auch den Rückhalt dazu gewonnen. Du hast es gesagt, wir haben unzählige Male darüber diskutiert im Vorfeld, auch hier im Podcast, weil es immer wieder Reibungen gab in der Vorgängerregierung. Und deswegen waren wir schon echt erleichtert, dass das Ministerium recht pragmatisch gesagt hat, okay, wir wollen zwar noch weitere Beschleunigungspotenziale für den Glasfaserausbau auch noch heben und gucken, wo gibt es noch Beschleunigungsmöglichkeiten, aber das lagern wir erstmal aus. Wir machen jetzt wirklich erstmal nur das Thema überragendes öffentliches Interesse, behandeln das, ändern das TKG nur in diesem einen Paragraphen, damit das auch schnell in die Anwendung kommen kann, und alles andere machen wir in der größeren TKG-Novelle und diskutieren das nochmal intensiver. Und es hat uns super doll gefreut und wir finden es auch immer noch wahnsinnig richtig und wichtig. Aber, jetzt kommt ein Aber, die Gesetzesgrundlage ist das eine. Was jetzt entscheidend ist, ist natürlich auch die Anwendung dieser Möglichkeit. Ja, also Glasfaserausbau ist jetzt im überragenden öffentlichen Interesse. Das heißt, es sollte prioritär danach gehandelt werden. Diese Projekte sollten vorrangig schnell, möglichst schnell genehmigt werden in den zuständigen Behörden. Aber es muss halt auch genutzt werden. Und das ist gerade der Punkt, an dem wir noch Verbesserungspotenzial sehen. Denn es ist zwar die gesetzliche Grundlage da, aber so richtig spüren tun wir diese Änderungen in der Praxis leider noch nicht. Und deswegen bin ich aber auch wahnsinnig froh, dass das Gigabit-Büro des Bundes beispielsweise schon versucht, hier viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch ein FAQ dazu gemacht hat, Webcasts, versucht hier auch in Richtung Behörden zu kommunizieren. Aber das reicht eigentlich noch nicht. Wir fänden es gut, wenn hier noch mehr passieren würde. Und da diskutieren wir auch gerade drüber, wie wir das auch seitens des BRIKO unterstützen können.
Was könnte das zum Beispiel sein, was man da als Maßnahme noch ergreifen könnte?
Ja, zum Beispiel ein Leitfaden zur Anwendung des überragenden öffentlichen Interesses, um es auch wirklich einfach einfacher zu machen für die genehmigenden Behörden, damit hier einfach auch eine Hilfestellung gegeben werden kann.
Okay, also da braucht es noch ein bisschen Support für die Beteiligten in der Praxis, damit das Ganze auch zum Tragen kommen kann.
Absolut, aber darüber reden wir und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir hier auch schauen, wie wir wirklich auch von allen Seiten unterstützen können, damit die Gesetzesänderung sich auch wirklich positiv auf die Praxis entfalten kann und hier auch wirklich zu den erhofften Beschleunigungen führen kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall positiv, dass ihr da jetzt schon relativ kurzfristig drüber diskutiert und festgestellt wurde, dass es kein Selbstläufer ist und da nicht länger abgewartet wird.
Genau. Aber nochmal, es ist wirklich toll, dass die Änderung so schnell kam. Wirklich, erster richtiger guter Schritt. Aber es gibt noch ganz viele andere Beschleunigungspotenziale. Aber über die diskutieren wir dann auch noch.
Ja.
Genau. Ja, aber vielleicht erstmal noch zu dem Thema Beschleunigung des Netzausbaus. Stichwort Netzausbau und Geschwindigkeit des Netzausbaus. Alicia, wie in jedem Jahr haben wir auch in diesem Jahr wieder fleißig, gerade in der Sommerzeit, an den BRIKO-Marktzahlen gearbeitet, an der BRIKO-Marktanalyse, wo wir auch jährlich immer mitverfolgen, wie sich eigentlich der Ausbau in Deutschland entwickelt. Und damit hast du dich ganz schön auch rumgeschlagen im Sommer. Erzähl mal, was da so alles passiert ist.
Ja, absolut. Immer ein aufregender Tag, vor allem hier in Bonn, wo wir die unsere kleine Stelle für Pressekonferenz, Live-Schaltung für die Mitglieder etc. haben.
Stimmt, ja.
Und ja, die Marktanalyse hat natürlich wieder viele, viele Erkenntnisse geliefert, aber klar, ein paar Sachen bleiben jedem im Gedächtnis. Das sind aus meiner Sicht, denke ich, immer so die zentralen Quoten, auf die wir jedes Mal blicken. Insbesondere die Glasfaserausbauquote und die Glasfaseranschlussquote. Die Glasfaserausbauquote ist zur Mitte diesen Jahres jetzt auf 52,8% gestiegen. Also das sind die Homes Passed. Und das bedeutet ja, dass dieses Zwischenziel, was bis dato galt, 50% bis 2025, das ist schon nicht nur erreicht, sondern leicht übertroffen. Das heißt, der Weg bis hierher hat gut funktioniert und so, wie alle sich das erhofft hatten. Und die Glasfaseranschlussquote hat sich auch weiterentwickelt auf 27,3%. Aber jetzt zählt es natürlich zu schauen, dass das Tempo auch hoch bleibt. Und da haben wir ja auch die Marktanalyse nochmal zum Anlass genommen, zu fordern, dass es da die richtigen Investitionsanreize und auch sonst ja wesentliche Maßnahmen zum Bürokratieabbau etc. braucht, damit wir das Tempo halten können als Branche. Und was mir aber total wichtig ist und was so prägnant nochmal in der Marktanalyse rauskam, ist, wie viel Verantwortung die Telekom-Wettbewerber nach wie vor und weiterhin übernehmen. Ja. Das haben die Zahlen einfach so deutlich gezeigt. Das sieht man in den anhaltenden Investitionen, auch in der Wirtschaftskrise. Und das sieht man auch an der Verteilung bei Homes Passed, Homes Connected, Homes Activated. Also da sind die alternativen Netzbetreiber wirklich das Rückgrat hier der digitalen Glasfaserinfrastruktur, die gebaut wird. Knapp 60% der Homes Passed kommen von den alternativen Netzbetreibern, aber besonders wichtig, 70% Homes Connected und 74% der Homes Activated.
Ja.
Das sind schon beachtliche Zahlen und da sieht man, dass die Telekom-Wettbewerber die Glasfaser auch wirklich bis zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen. Und da ganz viel leisten, damit die Glasfaser auch genutzt wird. Also ein sehr, sehr relevanter Beitrag. Und ich bin mir sicher, der wird auch weiter sehr hoch bleiben. Und ich denke, da können unsere Mitgliedsunternehmen richtig stolz sein.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, dass wir das auch aufzeigen können, wie wichtig auch der Beitrag der alternativen Netzbetreiber auch hier ist, der Wettbewerber in der Telekom. Aber wie du schon sagtest, auch wenn die Investitionszahlen erstmal weiterhin hoch waren, ist es jetzt einfach wirklich wahnsinnig entscheidend, auch welche Signale werden aus Richtung der Politik halt auch in die Branche gesendet. Ja, und wird der Beitrag der alternativen Wettbewerber oder alternativen Netzbetreiber anerkannt und möchte man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass auch weiterhin viel investiert werden kann und die Ausbauzahlen immer noch hoch bleiben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich die Frage, in welche Richtung das Ganze geht. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, nochmal mitzudenken, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, auch für die Zukunft einen zuverlässigen Investitionsrahmen zu setzen. Ja.
Ja, absolut. Aber genau, gerade für solche Sachen ist es immer gut, die aktuelle Marktsituation in Zahlen, Daten, Fakten abbilden zu können. Und ich glaube, da hilft uns die Marktanalyse auch immer wieder, um unsere Position nochmal zu verstärken.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ganz wichtig ist natürlich auch, du hast es angesprochen, Homes Passed, Homes Connected, aber auch Homes Activated. Also wer bucht denn eigentlich auch einen Glasfaservertrag? Und da bin ich eigentlich ganz froh, denn es gab ein kleines bisschen Unterstützung, auch von höchster Stelle aus, kann man sagen, denn jetzt sind wir schon im Herbst angekommen. Im September hat es eine Glasfaser-Image-Kampagne gegeben, auf die wir auch schon lange gewartet haben und uns auch das ganze Jahr über drauf gefreut haben. Alicia, erzähl doch mal ein bisschen mehr über die Kampagne und vielleicht kannst du auch erzählen, wie diese Kampagne angekommen ist bei der Branche.
Ja, das mache ich gerne. Das war ja wirklich mal was Spannendes, Neues, auch wenn es ja solche Ansätze in Ländern schon gegeben hat.
Richtig, ja.
Da kam die Idee ja her und jetzt also auch eine bundesweite Kampagne aus dem Bundesministerium und diese Image-Kampagne hat Scholz & Friends entwickelt. Sie hatte den Slogan, gib dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden. Was finde ich sehr plakativ und einprägsam war. Und die Kampagne besteht aus verschiedenen Social-Media-Elementen, Plakaten und auch drei ziemlich humorvoll angehauchten Werbespots beziehungsweise Filmen, die wirklich total den Zahn der Zeit treffen, kann man sagen. Sie sind vielleicht nicht immer hundertprozentig nah an der Realität dran. Das kam das ein oder andere Mal. Ich glaube, das ist auch absolut berechtigt. Aber sie bringen einen einfach zum Schmunzeln und bringen die zentrale Botschaft auf mal eine ganz andere und wirklich lustige Art und Weise rüber. Ich denke, das ist die Hauptsache. Das ist aus meiner Sicht total gelungen. Es ist wirklich total cool, sich diese Kurzfilme anzuschauen. Und ja, begleitet wird das Ganze dann noch durch eine neue Website, die Bürgerinnen und Bürger ja mit verschiedenen Interessenschwerpunkten adressiert. Also man kann da auswählen, in welcher Gruppe man sich sieht, um weitere Informationen zu erhalten. Und man kann sogar auch in den Austausch mit einem KI-Chatbot treten. Ich finde, der Chatbot ist wirklich nochmal eine super Sache. Damit können viele Bürgerinnen und Bürger die Fragen in ihrer eigenen Formulierung, mit ihrem eigenen Wissensstand, in ihrem eigenen Tempo stellen und dann damit abgeholt werden. Und ja, wir haben den natürlich auch mal verprobt und der liefert wirklich aussagekräftige Antworten und auch welche, die, denke ich, nah an den Menschen sind. Mhm. Ja, und die Kernlaufzeit der Kampagne ist inzwischen schon fast wieder vorbei. Sowas kostet ja richtig viel Geld, ganz klar. Deswegen kann man da nicht unendlich ausspielen. Sie fand hauptsächlich online statt, vereinzelt auch offline, zum Beispiel in Berlin. Ich weiß nicht, hast du davon in Berlin mal irgendwas gesehen oder kennst du Leute, die was gesehen haben?
Leider nicht. Ich hätte es mir gewünscht. Ich habe sie leider nicht auf den Plakaten hier in Berlin gesehen, was aber nichts heißen muss.
Ja,
aber genau, wichtig ist es ja jetzt auch, dass die Kampagne natürlich nicht versandet, sondern von den Unternehmen weiter mit Leben befüllt wird. Richtig, Alicia?
Genau. Also ja, wir waren alle eingeladen, auch Media Kits anzufordern und die Kampagne zu verlängern. Und das tun wir natürlich super gerne. Also unsere Mitgliedsunternehmen und auch wir machen da ganz fleißig mit und verbreiten die Botschaft weiter, sodass die Kampagne letztendlich definitiv eine längere Standzeit hat. Und ja, dass die Arbeit der Kampagne da noch nicht verloren geht, das ist, denke ich, weiterhin eine gute Sache und wir können da alle noch von profitieren.
Auf jeden Fall. Also wirklich eine tolle Kampagne und wirklich eine tolle Aktion vom BMDS. Und auch das übrigens, was wirklich sichtbar ist, was man wirklich schnell gesehen hat unter der neuen Leitung von Carsten Wildberger. Also auch da total positiv überzeugt.
Mhm. Ja, kann man wirklich so sagen. Ja, aber Lisia, auch sonst war ja in Berlin im September noch einiges los, noch mehr.
Na, absolut, denn vor allem nach der Sommerpause ging es wieder richtig los, ja.
Und das BMDS hat ja ein Eckpunktepapier für ein Gesamtkonzept zum Übergang von Kupfer auf Glasfaser vorgelegt. Mhm. Wie groß ist die Bedeutung dieser Eckpunkte für uns als Branche? Das kannst du sicher nochmal gut einordnen hier für uns. Ja, genau. Das war ja auch mit Spannung erwartet. Und erzähl uns einfach mal, wie du das noch einordnest, vor allem auch mit Blick auf Investitions- und Planungssicherheit, was wir auch gerade im Zuge der Marktanalyse hier schon kurz auf dem Tisch hatten.
Ja, richtig. Also auch das wieder toll, dass das BMDS das auf den Tisch gelegt hat, auch unter der neuen Amtsleitung, denn es war wirklich auch lange erwartet, denn wir als BREKO weisen ja schon wirklich lange darauf hin, dass wir uns wirklich darum kümmern müssen, wie denn der Übergang von Kupfer auf die Glasfasernetze auch diskriminierungsfrei erfolgen kann. Und das ist ein ganz entscheidendes Thema, wenn nicht sogar das Entscheidendste, was auch bestimmen wird, wie verlässlich auch Investitionen zugesagt werden, wie verlässlich auch der Ausbau weiter funktionieren kann. Und das ging Anfang des Jahres alles auch los. Es gab schon mal ein Konzeptpapier der Bundesnetzagentur, was ja etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, kann man schon so doll auch sagen. Deswegen hat es uns wirklich gefreut, dass das BMDS ein sehr viel ausgewogeneres Papier, Eckpunktpapier veröffentlicht hat. Das halten wir wirklich für einen ersten sehr wichtigen und richtigen Schritt, um halt ja wirklich die dringend notwendigen Investitionsanreize für den Glasfaserausbau zu setzen. Ja, den Übergang von Kupfer auf Glasfasernetz natürlich zu beschleunigen und damit Verbrauchern auch das beste Internet zu ermöglichen und die digitale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Also was in dem Papier wirklich nochmal hervorzuheben ist, dass es die zentralen Herausforderungen benennt. Nämlich auch das Thema, wie wir konkret sicherstellen können, dass auch auf die Netze der Wettbewerber migriert wird. Und nicht nur die Telekom auf ihre Telekom-eigenen Netze migriert. Ja, weil das ist nämlich das Entscheidende. Wir haben nämlich schon sehr viele Gebiete, in denen es bereits Glasfasernetze gibt, wo eigentlich schon ein Abschalteprozess, ein Übergangsprozess von der Kupfer auf die Glasfasernetze auch schon eingeleitet werden könnte. Mhm. Aber es passiert halt noch nicht, weil die gesetzlichen Grundlagen dafür noch nicht ganz so stimmen, beziehungsweise es noch nicht so ausgelebt wird. Und deswegen ist es gut und richtig, dass das BMDS sich genau mit diesen Fragestellungen auch im Eckpunktepapier befasst hat. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, nach dem ersten Schritt kommt der zweite und der dritte. Mhm. Und das brauchen wir jetzt auch. Denn dieses Signal ist zwar wichtig, aber wichtig ist es jetzt auch, dass vor allem wir auch eine aktive Bundesnetzagentur im weiteren Prozess sehen. Denn die Bundesnetzagentur hat hier eine ganz zentrale Rolle. Und wichtig ist aus unserer Perspektive aber auch, endlich diese Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Und ja, wir wünschen uns eine Gesetzesänderung, um hier diese Klarheit zu schaffen. Denn wir wünschen uns eigentlich, dass mit der angekündigten TKG-Novelle, der zweiten oder weiteren TKG-Novelle, auch eine Änderung des Paragraphen 34 vorgenommen wird, um hier eben diese Sicherheit zu schaffen. Mhm. Ja, und dann muss natürlich auch, wenn wir uns das wünschen dürfen, die Bundesnetzagentur bitte auch schon direkt Anfang 2026 mit guten Vorsätzen ins Jahr starten und auch schnell einen Entwurf des Regulierungskonzeptes vorzulegen, damit der Prozess dann wirklich konkret ins Rollen kommt. Mhm. Denn was halt auch wichtig ist, das ist ja alles nur die Vorarbeit. Das ist die Vorarbeit, die geleistet werden muss, damit dann wirklich auch der eigentliche Übergangsprozess sukzessive beginnen kann. Ja, deswegen. Da ist schon mal ein kleiner Ausblick auf 2026, da wünschen wir uns einiges, was ja, da liegt noch passieren sollte.
Noch einiges vor uns.
Ja.
Und auch vor dem BMDS, vor der BNetz A und vielen anderen, die da mitwirken, beziehungsweise mitwirken sollten.
Genau, richtig.
Ja, genau. Ja. Und dann ging es im Oktober aber ja auch nochmal mit einem zusätzlichen Format weiter, das Minister Wildberger initiiert hat, dem Stakeholder-Dialog. Worum geht's bei diesem Format? Da kannst du uns bestimmt auch nochmal abholen.
Absolut. Also das Format ist nicht komplett neu, das muss man auch dazu sagen. Auch die Vorgängerregierung und ich glaube auch davor hat es auch geschätzt, im Austausch zu sein mit den Ländern, also Bund, Länder, Bundesnetzagentur und auch die Branche. Das heißt, es gab auch in der Vergangenheit so eine Art von Stakeholder-Dialogen. Aber das ist jetzt alles neu aufgesetzt worden, nochmal etwas reformiert. Und Carsten Wildberger hat Ende Oktober tatsächlich dann auch auf High-Level-Ebene alle zentralen Akteure rund um das Thema digitale Infrastrukturen an einen Tisch geholt und angekündigt, er möchte, dass es schneller geht in Deutschland, er möchte das beste Netz für Deutschland erreichen, sowohl im Mobilfunkbereich als auch im Festnetzbereich. Und deswegen ist ihm das jetzt total wichtig, dass wir als Branche, Länder und Behörden und Bund gemeinsam uns darauf auch committen und gemeinsam auch hinter diesem Ziel stehen. Und Ziel des Ganzen ist es, ein Memorandum of Understanding zusammen zu beschließen. Ja, also kurz MOU. Ja. Das heißt, Ziel ist eigentlich schon auch wieder ambitioniert, schon Ende des ersten Quartals 2026 dieses MOU gemeinsam zu unterzeichnen. Aber was dann tatsächlich in das MOU reinkommt und wie wir das auch alles dann nachhalten, das wird jetzt alles gerade ausdiskutiert. Also es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber wir sind fleißig am Diskutieren darüber, welche Ziele, welche KPIs und so weiter in dieses MOU reingehören.
Und was ist der aktuelle Stand aus deiner Sicht? Was ist dir, was ist uns als Breko-Team da in der Ausarbeitung des MOUs wichtig?
Ja, also erstmal war der erste Auftakttermin super positiv. Wir waren uns alle sicher, wir wollen miteinander arbeiten und MOUs ist auch eine gute Idee. Aber jetzt kommt natürlich die konkrete Frage. Was steht dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Auf welche Ziele committen wir uns ganz konkret? Und auch Stichwort KPIs. Der Minister kommt aus der Wirtschaft. Du hast es auch vorhin schon gesagt, Alicia. Das heißt, Zahlen sind ihm wichtig. Deswegen ist aber wiederum für uns natürlich die Frage, welche Zahlen sollen wir denn liefern, um nachzuhalten, wie sich die Infrastruktur in Deutschland entwickelt? Wenn das die Zahlen der Breko-Marktanalyse sind, wunderbar, können wir gerne liefern, gerne zur Verfügung stellen. Aber auch da ist natürlich wichtig, es wieder simpel zu halten, nicht zu viel Bürokratie aufzuerlegen. Und klar muss eigentlich auch sein, dass nicht nur die Branche dazu verpflichtet ist, hier auch Zahlen mitzuliefern und dafür zu sorgen, dass wir hier weiterkommen. Ja, sondern auch Bund, Länder und Bundesnetzagentur müssen auch ihren Beitrag dazu liefern. Und das diskutieren wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter auch aus. Und ja, da bin ich mir sicher, da gibt es auch noch wieder Updates dann im Podcast hierzu.
Ja, genau. Das können wir im News-Check ja dann immer besprechen, wenn es da wieder was Neues gibt. Absolut.
Genau, auf jeden Fall. Ja, Alicia, jetzt nähern wir uns schon so langsam dem Jahresende. Das war jetzt recht kürzlich, aber nicht weniger erwähnenswert, denn im November ging es bei uns veranstaltungstechnisch schon wieder sehr rund. Denn die Branche hat sich zum politischen Highlight-Kongress der BRECO-Jahrestagung getroffen. Wie gewohnt auch wieder im Berliner Estrel-Kongress-Center. Was hast du von der Jahrestagung mitgenommen?
Oh, einiges. Ich glaube, da können wir nur einzelne Sachen rauspicken. Und ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen in Bezug auf eine bestimmte Sache, die ich jetzt direkt mal erwähnen will. Genau, du auch. Denn als erstes Highlight habe ich auf jeden Fall noch unser Event des Next-Gen-Netzwerks im Kopf, das Next-Gen-Lunch, das schon im Vorfeld der Jahrestagung stattgefunden hat. Und da gab es ja was ganz Besonderes zu feiern. Magst du vielleicht erzählen, was das war?
Ja, gerne, auf jeden Fall. Es war ein totales Highlight. Wir haben tatsächlich auch in diesem Jahr eine Schirmherrschaft zugesagt bekommen und nicht nur irgendeine, denn der Bundesminister Carsten Wildberger, über den wir die ganze Zeit irgendwie schon gefühlt hier reden, hat sich dazu bereit erklärt, auch die Schirmherrschaft für unser Next-Gen-Netzwerk zu übernehmen. Und das ist eine wahnsinnig große Ehre, total super. Und es hat mich auch wirklich gefreut, Alicia, dass wir dann ja auch die Übergabe dann auch im Rahmen der Jahrestagung auch feiern konnten. Wir haben eine große Botschaft bekommen von Carsten Wildberger, die beim Next Gen Lunch direkt gezeigt werden konnte. Und das zeigt natürlich nochmal, dass wir ja auch da eine ganz gute Kerbe geschlagen haben und dass wir ein wichtiges Thema mit Next Gen adressieren. Und das war schon ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Und ich finde, dass die Grußbotschaft auch echt inhaltlich stark, sehr konkret auf uns zugeschnitten und echt motivierend war.
Ja.
Also die hat irgendwie wirklich nochmal angespornt. Ich glaube, nicht nur uns als jetzt Initiatoren bzw. Organisatoren des Netzwerks, aber auch die anderen. Das war wirklich eine schöne Sache.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. Genau. Aber ist dir denn sonst noch irgendwas im Kopf hängen geblieben von der Jahrestagung?
Ja, also es gab natürlich viele Themen, die wir ja teilweise auch schon jetzt angeschnitten haben in der Folge heute. Mir ist sonst noch ein besonderer Fokus auf Kooperation sehr im Kopf geblieben. Das haben wir auch mit einem Side-Event nochmal verstärkt. Unsere Dialogplattform Kooperation, von der wir ja hier auch schon ein paar Mal berichtet haben, hat sich zur ersten Präsenzsitzung oder zum ersten Präsenz-Event getroffen. Auch im Vorfeld der Jahrestagung, war wahnsinnig stark besucht. Und man sieht wirklich, dass Kooperation so anhaltend ein relevantes Thema in der aktuellen Marktsituation sind. Auch im Kongressprogramm hatte es nochmal seinen Platz. Und dann ging es auch aus meiner Sicht wieder viel darum, wie nehmen wir die Bürgerinnen und Bürger mit? Ja, wie erhöhen wir die Homes Activated? Ist ja eine Frage, die wirklich viele umtreibt derzeit. Und da fand ich auch besonders spannend eine Keynote, die wir hatten, die mal ein anderer Impuls war für unsere politische Jahrestagung, sonst eigentlich ein bisschen unüblich. Aber Vertrauensforscherin Eva Schulte-Austum war da und hat über den Erfolgsfaktor Vertrauen gesprochen und adressiert, wie relevant Vertrauen oder der Aufbau von Vertrauen oder auch der Wiederaufbau von Vertrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist, um vom Produkt und von der Stärke der Glasfaser zu überzeugen. Mhm. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kundenbeziehung, sondern auch auf das ganze Unternehmen, was dahinter steht. Das war unheimlich spannend, fand ich. Und ich glaube, der Vortrag wurde teilweise kontrovers diskutiert, aber es war in jedem Fall ein großer Impulsgeber.
Ja,
total zum Nachdenken angeregt und gab ja auch sehr, sehr viel positive Resonanz. Ich habe viele LinkedIn-Beiträge gesehen, wo Leute sich die Postkarten mitgenommen haben, das Buch jetzt lesen und dazu auch ganze Beiträge verfasst haben. Also das war wirklich spannend und wir haben ja die Gelegenheit jetzt auch gleich beim Schopf gepackt und uns die Eva nochmal geschnappt. Sie wird nämlich Gästin in unserer ersten Podcast-Folge nächstes Jahr sein und da freue ich mich jetzt schon total drauf, da noch mehr über Vertrauen und die Relevanz dieses Themas für unsere Branche und die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur, damit sie einfach zum Leben erwacht und richtig genutzt wird, darüber mehr zu erfahren.
Ja, da freue ich mich auch schon richtig doll drauf und bin echt froh, dass Eva sich da auch bereit dazu erklärt hat. Ich glaube, es wird auch wieder ein schöner Start ins neue Jahr, auf den wir uns dann freuen können. Aber war wirklich toll, dass sie bei der Jahrestagung dabei war.
Ja, und das sind ja fast schon die perfekten ausklingenden Worte für diese Folge. Das war ein erster kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Und noch mehr Themen, die wir nächstes Jahr setzen wollen, werden wir natürlich auch gleich zum Jahresbeginn nochmal mit unserem Geschäftsführer Dr. Stefan Albers besprechen hier im Podcast. Aber jetzt sind wir erstmal am Ende unseres Jahresrückblicks angekommen. Ich muss sagen, es war richtig schön. Unsere erste Folge zu zweit hat total viel Spaß gemacht.
Absolut, Alicia, mir auch. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, nicht nur diese Folge, sondern auch das gesamte Podcast-Jahr einmal wieder. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, einmal Danke zu sagen. Danke an dich, dass wir das beide zusammen moderieren, Alicia. Es macht wirklich immer sehr viel Spaß. Und natürlich auch ganz, ganz großen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Treue ja auch in diesem Jahr. Wir wünschen euch zum Abschluss einen wirklich wunderbaren Jahresausklang und freuen uns auch darauf, wenn wir euch im nächsten Jahr auch wieder bei uns begrüßen dürfen. Ja, und bis dahin, habt eine wunderbare Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und bleibt wie immer echt digital und vernetzt. Macht's gut.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.